Ciao und herzlich willkommen zum Making Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Chris Weyler bei mir zu Gast. Der Chris ist Präsident vom Verband für Künstliche Intelligenz und hat auch einen eigenen Podcast, wo sich Marketing Booster bei Beyonder nennt. Chris, herzlich willkommen.
Danke Stefano, dass ich bei dir sein darf und dass wir heute ein bisschen über das Thema künstliche Intelligenz in der Transformationsphase reden dürfen.
Ganz genau. Gibt es noch Ergänzungen zu dir, Chris?
Vielleicht zum Namen Kimpact heisst der Verband. Wir möchten mit K einen positiven Impact in der Schweiz halten. Und ja, die einzige Ergänzung, die ich jetzt aber in dem Zusammenhang weniger wichtig finde, ist meine eigene Firma Beyonder. Ich bin auch selbstständig mit einem kleinen Beratungsunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und vor allem im Zusammenhang mit Marketing.
Okay, das ist doch super. Wir können dann nachher noch ein paar weitere Informationen in die Shownotes packen und über dich dann nachher noch am Schluss darfst du noch Werbung machen. Aber ich würde jetzt gerade auf das Thema eingehen, künstliche Intelligenz. Als Präsident von dem Verband für künstliche Intelligenz gehen wir ja heute ein bisschen tiefer in die Strategien 2025, die vor allem in Unternehmungen ja, an Bedeutung oder an Wichtigkeit gewinnen, wie man KI könnte implementieren. Oder was für Strategien gibt es für Unternehmungen?
Ja, ich sage mal, die erste Strategie, die es gibt, ist die, die im Moment alle hinterher rennen, nämlich ChatGPT nutzen. Und ich muss vielleicht ein bisschen vorne anfangen, warum wir eigentlich zu dem Thema Verband sind. Wir sind recht jung, also gibt's jetzt knapp, wir sind jetzt im zweiten Jahr. Das heisst, es gibt natürlich andere grosse Verbände wie Digital Switzerland oder Swico, die sich auch mit dem Thema KI auseinandersetzen. Aber wir haben vor zwei Jahren fast gemerkt, dass es wie so ein bisschen die dedizierte Auseinandersetzung mit dem Thema fehlt. Ja, es hat mit Transformation zu tun, ja, es hat mit IT zu tun, aber wir haben einen Umweltfaktor mit da dabei, der so gross ist, dass er auf Politik, auf Gesellschaft und natürlich auf die Wirtschaft einen riesen Einfluss hat. Und wir sind als Lerngruppe gestartet. Also wir haben gesagt, schaut, es sind verschiedene Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und ich mache das jetzt schon seit knapp acht Jahren, setze ich mich mit KI auseinander. Und ich weiss noch, wie im November 2022 alle gesagt hat, hey, ChatGPT, das ist etwas Grosses, das muss man unbedingt ausprobieren. Ich bin einfach genervt gewesen, weil schon wieder ein neues Tool ist da gewesen, wo man sich viel versprochen hat, niemand hat gewusst, ob es wirklich das bringt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, da passiert etwas, wo wir uns nicht so klar sind. Vielleicht da, zum sagen, warum ChatGPT so erfolgreich war, das ist die am schnellsten wachsende App ever gewesen. Also, wenn man sich überlegt, Instagram hat 75 Tage gebraucht, um 100 Millionen oder um 1 Million Subscriber-User zu gewinnen. ChatGPT OpenAI hat 5 Tage gebraucht. Mhm. Und spannend sind zwei Aspekte, die da mit dabei waren. Das eine ist die technologische Entwicklung von den GPUs, die Nvidia im Sommer gemacht hat. Und das andere, und das ist das, was ich noch viel interessanter finde, und eigentlich der grosse Impact darauf gehabt, ist, dass es iterativ mit dir vorgegangen ist. Oder die ganzen AI-Systeme zuvor sind ein Input und ein Output gewesen und du hast nicht können refinen. Und dann kommt OpenAI und sagt, wir nehmen etwas, wo eigentlich alle tot geglaubt haben, nämlich ein Chat. Wir haben alle geglaubt, Chat ist tot. Und beleben eigentlich so ein System wieder und haben es iterativ gemacht. Und das ist eigentlich die erste und grosse Veränderung gewesen. Und der strategische Schritt ist so, ich nutze es, weil ich kann einfach mit dem Schreiben und ich bekomme ein Ergebnis, oder? Und da ist sicher gut. Die Gefahr ist aber aktuell dort, dass ich einfach anfange und nicht unbedingt die Ergebnisse überkommen oder nicht das konsistente Ergebnis mit der Qualität, die ich möchte, weil ich zu wenig gut im Prompter bin. Und jetzt kommt natürlich das Ganze, hey, wir bilden Prompt-Engineers aus oder wir stellen welche ein. Ob das die richtige Strategie ist, ich wage es zu bezweifeln, weil langfristig muss jeder von der Busfahrerin und von der Pflegefachfrau bis hin zum Geschäftsführer muss eine Grundahnung haben, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Das heisst, Strategie rein anwenden langt nicht, Strategie 2, die Leute ausbilden, wäre enorm wichtig.
Ja, ich sehe da vor allem auch die Herausforderung, ganz ehrlich, bei den Unternehmungen, dass es mittlerweile so viele Tools gibt, da redet man von Gemini über Copilot, über ChatGPT. Ich meine, dass man sich da in dem ganzen Wald, sage ich jetzt mal, verirrt, da sehe ich eine von der grössten Herausforderungen. Dann sehe ich die zweite Herausforderung, dass man fängt an, ein Tool implementieren. aber gross damit auseinandersetzen nicht. Erst dann, wenn es effektiv dann der Fall ist. Also ich stelle dann immer die Frage, ja, willst denn du schon, macht Sinn, dass du ein Tool implementierst, wenn du vielleicht organisatorisch, strukturell noch nicht parat bist?
Sagen wir es mal so. Du hast, wenn wir die Tool-Landschaft mal anschauen, grundsätzlich ist es eigentlich egal, ob du ChatGPT oder Gemini oder Claude verwendest. Dir muss einfach bewusst sein, es gibt wie verschiedene Layer von Tools, die gewisse Anforderungen abdecken. Und im Moment der grösste oder der beste Eintrittspunkt ist aktuell Copilot. Copilot ist aber nicht direkt zu vergleichen mit ChatGPT, Claude oder Gemini, weil es eben schon primed ist auf die einzelnen Programme. Also zum Generieren von neuen Inhalten ist Copilot vielleicht für E-Mails gut geeignet und vielleicht im Word gut geeignet. Aber für ein bisschen komplexere Sachen, wo dann der nächste Schritt macht in Richtung Agenten und irgendwie das Denken, ist Copilot nicht geeignet. Kostet aber schon relativ viel. Bloß, es ist ein Fingerschnipp und ich habe es mit meiner Microsoft 365 Umgebung implementiert.
Das ist der grösste Vorteil vor allem, oder?
Ja, aber es geht eigentlich, ich würde sagen, als allererstes sollte man sich vielleicht mal mit dem einfachen Zugang von ChatGPT oder eben Gemini oder Claude auseinandersetzen, ohne das gerade direkt in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Für mich gibt es wie 5 Phasen von einer strategischen Implementierung. Und wenn man Copilot eigentlich will, dann versucht man eigentlich schon von 0 auf den Schritt 3 oder vielleicht sogar 4 zu kumpen. Und das ist in meinen Augen falsch, weil du willst eigentlich die eierlegende Wollmilchsau und die bringt dir noch zu wenig, weil du noch gar nicht weißt, wie anwenden. Und wenn du einfach mal anfängst, mit ChatGPT zu arbeiten und dir gewisse Use Cases rausziehst und versuchst, die zu integrieren oder zu verstehen, richtig zu machen, dann ist das sehr, sehr viel schneller, einfacher und kostengünstiger und du kannst dann darauf aufbauen. Klar, der Weg ist ein bisschen länger, aber er ist nachhaltiger, wenn du wirklich mit Know-how fängst aufbauen. Das heisst, nimm zum Beispiel, mach dir einen eigenen Prompt, wo du deine Social-Media-Posts kannst schneller schreiben. Nachher implementiere das in einen Custom-GPT. Der gibt es mittlerweile auch für Gemini und für Claude. Also es gibt fast jedes System, das Copilot zum Beispiel noch nicht, oder? Und wenn das funktioniert, hast du mal einen Teil, wo du kannst automatisieren und kannst dann vielleicht sogar, wenn du eine Automatisationssoftware wie Power Automate, Zapier oder Make im Hintergrund nutzt, kannst du die miteinander verbinden und kannst eigentlich darauf aufsetzen. Und so lernst du eigentlich den Umgang und vor allem die Kommunikation mit einem Large Language Modell und schaffst es dadurch, dass die Leute ein Mindset entwickeln. Und das ist eigentlich viel wichtiger, oder? Wir haben aktuell ist es noch nicht so implementiert, die Leute haben das noch nicht im Alltag integriert, dass sie wissen, wenn ist eine KI eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit. Und wenn sie aber anfangen, das regelmäßig zu nutzen, wir sagen, unser menschliches Hirn braucht 100 Stunden, um etwas zu lernen. Das wären 16 Minuten pro Tag, wenn man es vom Montag bis Sonntag würde nutzen, also in der privaten Zeit. Und dann haben wir das in einem Jahr geschafft. Und das ist eigentlich mit Abstand das Wichtigste, dass wir das nutzen und nutzen und nutzen, um eben das Mindset zu entwickeln, wenn es richtig eingesetzt kann werden. Vielleicht als kleines Beispiel, ich bin letztens mit einem Kollegen kurz nachgedacht, der Nicolas Henny, einer der Mitgründer von Nikin, und er ist Skater und er hat gesagt, als Skater laufst du ganz anders durch eine Strasse, weil du überall etwas suchst, wo du einen Grind kannst machen, wo du kannst drüber kumpeln, wo du irgendeinen Trick kannst machen. Und genau das Gleiche müssen wir eigentlich auch entwickeln, um herauszufinden, wenn ist KI die richtige Wahl und wenn eben nicht.
Ja, ich sehe es auch ein bisschen als Sparringpartner, oder? Also es kann sehr gut als Sparringpartner verwendet werden, um mal erste Schritt machen. Aber du hast noch von 5 Schritten erzählt. Von welchen 5 Schritten oder an welche 5 Schritte hast du gedacht?
Also der erste ist mal so ein bisschen die reine Anwendung, also das Nutzen von Generative AI Apps. Also wenn man von generativen KI redet, wirklich wichtig, nicht zu verwechseln mit AGI. AGI ist die Artificial General Intelligence. Das ist eigentlich der nächste Schritt, wo man davon ausgeht, dass ein AI menschliche Sachen kann gleichwürdig machen oder gleichbürtig eigentlich absolvieren. Man geht davon aus, dass ChatGPT das mit OpenAI, also OpenAI mit ChatGPT wird schaffen. Deswegen wird auch so viel investiert. Das ist das Nutzen. Der nächste Schritt ist, dass wir Generative AI APIs würden bei uns integrieren, also von der Anwendung weg hin zum Datenabruf in einem ganz spezifischen Rahmen. Gewisse Grossunternehmen in der Schweiz haben das gemacht, weil sie aus Datenschutzgründen gesagt haben, wir können im Moment noch nicht auf OpenAI setzen. Und die API ermöglicht das, dass man gewisse Restriktionen oder DSGVO-konform oder NDSG-konform das kann nutzen. Das allein löst aber das Problem vom Datenschutz nur bedingt, sondern eigentlich wäre es gescheiter, wenn man sich das, also eine saubere Oberfläche würde haben, wo man zum Beispiel ein lokales Large Language Modell würde nutzen, weil die grosse Gefahr, die immer noch besteht, man weiss nicht, wenn Daten eingegeben werden, wer die für Trainingszweck nutzen könnte, geleakt werden. Weil aktuell sind Large Language Models wie ChatGPT nicht sicher, dass man Daten aus ihnen extrahieren kann. Wenn man also keine Informationen hat, wie zum Beispiel ein Bericht, der noch nicht öffentlich sein soll, wie strategische Dokumente, kann das sein, dass die unter Umständen geleakt könnten werden, auch wenn ChatGPT oder OpenAI, Claude und Gemini, wie sie alle heissen, sagen, wir dürfen das nicht machen. Aber das wäre eigentlich mal so der erste Schritt, ein eigenes Framework zu bauen oder zu implementieren. Da tut man sich aber aktuell noch schwer, weil man muss meistens eine eigene Weboberfläche bauen. Und wir sind da gerade im Verband, gibt es eine Initiative, wo wir eigentlich ein eigenes Framework bauen wollen, wo noch ein bisschen Zusatzfunktionen hat. Und dann der dritte Schritt ist eigentlich das Ganze erweitern, dass man zum Beispiel seine Informationen, wo man hat in seinem System, also zum Beispiel ein SharePoint oder ein Google Drive, dass man die kann mit integrieren und dass man mit diesen Informationen kann schreiben und chatten und die vielleicht auch sogar später dann noch weiter zu erweitern. Das wäre dann quasi der Schritt 3.5, dass man die nach außen kann zur Verfügung stellen. Beim 4i, wenn man dann mal ein Modell hat, würde es darum gehen, dass eigentlich fein zu tunen, dass man noch mehr gezieltere Sachen von sich und seiner Information und seiner Art und seinem Unternehmen kann integrieren. Dass es eben, wenn man jetzt ein Large Language Modell nutzt, dann gibt es eigentlich immer den Durchschnitt aus von den gesamten Trainingsdaten. Und wenn man halt will, dass nur unser Durchschnitt ausgeben wird, muss man es fein tunen. Und das allerletzte, und das wird aber wirklich, das werden nur die wenigsten können machen, ist wirklich ein eigenes benutzerdefiniertes Modell von Grund auf aufzubauen.
Mega spannende Inputs, die du jetzt da gesagt hast, Chris. Vielleicht noch schnell für alle, wenn man von API redet, dann redet man von Schnittstellen. Wir sind jetzt natürlich auf einer sehr auf dem gleichen Level am Reden, deswegen verstehen wir es, aber damit wir alle mitnehmen, die nicht in diesem Segment, ich sage jetzt mal, daheim sind, API sind Schnittstellen, so verschiedene Tools, damit die miteinander kommunizieren.
Genau, und jetzt, das bedeutet eigentlich, dass ich nicht mit chatgpt.com draufgegangen, sondern dass ich meine eigene Oberfläche habe, jetzt zum Beispiel kimpact.ch/GPT oder KI oder was auch immer, und dann habe ich meine eigene Oberfläche und ich habe meine Daten bei mir oder unter Umständen auf meinem Server und habe eigentlich so keine Abhängigkeiten von einem Drittsystem. Ja, oder doch, ja. Ich habe Abhängigkeiten über die Schnittstelle, aber wenn ich jetzt, ich sage mal, die Web-Oberfläche kann ich nach meinen Bedürfnissen eigentlich anpassen.
Ja, genau. Und was ich jetzt da vor allem, wenn wir jetzt auf die Strategie nochmal ein bisschen den Fokus lenken in Unternehmungen, was ich die Herausforderung auch gesehen habe, ist Datenstruktur, Datenkonsistenz. Wie ist so deine Erfahrung? Weil es passiert ja vieles auch auf das, oder wenn ich nicht so eine ideale, optimale Datenstruktur, Datenkonsistenz haben, dann, weil ich meine, künstliche Intelligenz, die halluziniert, oder? Die tut ja eigentlich anhand von Wahrscheinlichkeiten, tut sie dir den Output liefern. Wie siehst du das so?
Grundsätzlich wäre ein Large Language Modell dafür geeignet, dass du eben keine so Datenstruktur in einem fixen Rahmen brauchst. Wir haben das eigentlich in den letzten Jahren haben wir so den Trend gehabt, dass wir alles sehr strukturiert und sehr moduliert eigentlich abgespeichert haben, dass man das Label vom Input kann trennen und dass man die Attributierung super auseinander hat. Das Schöne ist, ein Large Language Modell hat den Vorteil, dass es sehr stark sich daran orientiert, wie der Mensch funktioniert. Und wir können auch mit unstrukturierten Daten umgehen. Und der Vorteil von so Systemen, von KI-Systemen, ist natürlich, es kann mit viel mehr solchen Daten umgehen. Soll ich jetzt nicht, also ich will damit jetzt nicht aufrufen, dass die Leute sagen, okay, jetzt ist mir das ja gleich, meine Datenstruktur ist egal. Weil es gibt gewisse Herausforderungen in dem Konstrukt, dass wenn wir zum Beispiel zwei Dateien an unterschiedlichen Orten in unserem System haben, mit unterschiedlichem Änderungs- oder Speicherungsdatum, ist immer so die Frage, welches ist eigentlich das aktuellere? Und ist es etwas, wo dispositive Informationen dazu gibt zum ursprünglichen Dokument oder nicht? Und da kommt dann eben genau der Punkt ins Spiel, wo KI ein Problem hat, nämlich die sogenannte Halluzination. Zum einen weiss es nicht, welches Dokument richtig ist, und zum anderen kann es sein, dass es etwas dazu dichtet oder etwas weglässt. Und da gibt es auch wieder Systeme und Möglichkeiten, wo man sich jetzt wie muss überlegen, ob das jetzt Also wie ich damit umgehe. Eine Möglichkeit ist ein sogenanntes RAG-System, also R-A-G. Da geht es um Retrieval Augmented Generation. Da sagt man, man tut den Datensatz sehr, sehr stark eingrenzen. Es geht eigentlich so ein bisschen in Richtung Feintuning. Und man gibt dann zusätzlich noch Quellen mit an. Man kann das mal selber probieren. Es ist kein Custom GPT, wo das wirklich kann, aber ihr könnt mal auf notebooklm.google gehen. Das macht eigentlich das, ein digitales Notizbuch, wo man Webseiten, wo man YouTube-Videos, wo man PDF reinladen kann und dann mit denen kann chatten und eine Zusammenfassung bekommt. Und dann sieht man eigentlich, wie das ganze System funktioniert. Wenn das machst, hast du aber immer noch nicht gelöst, welches ist die neuere Information. Und dann muss man sich dann überlegen, ob System wie ein GraphQL, das ist eine spezielle Art, Daten eigentlich, ich sag mal, abzuholen und abzuspeichern, einfach erklärt, dass man sagt, schau mal, in einem Zeitstrahl ist das später gekommen und hat wegen dem der Wert. Und dann muss das System eigentlich wie erkennen, macht das jetzt mehr Sinn, das zu integrieren oder die Ausgabe zu geben oder eben nicht. Das ist jetzt recht theoretisch. Ich hoffe, das hat man gut können verstehen.
Ja, sehr theoretisch, genau, aber grundsätzlich, ich denke, es ist übergekommen, das, was du sagen wolltest. Vielleicht noch schnell eine persönliche Erfahrung aus meiner Sicht, wenn ich, jetzt gerade in Bezug auf wenn ich Daten habe in dem Sinn, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Fließtext habe in einem Dokument und dann nachher aufgrund von dem einen Prompt, sage ich jetzt mal, erstelle, dass das viel besser, also ich komme viel qualitativ besseren Output über, wie wenn das irgendwie, eben, ich sage jetzt mal, strukturiert ist, weil eben die künstliche Intelligenz kann weniger gut, also meine Interpretation, vielleicht kannst du das bestätigen, weniger gut mit strukturierten Daten und im Sinne von, also Bullet Points und so weiter und so fort, etwas damit anfangen, wie wenn ich einen Fließtext habe.
Es kommt darauf an. Je nachdem, wie du es aufbaust. Ich sage mal, es gibt unterschiedliche Sachen, wo man da muss berücksichtigen. Das erste ist, du darfst einen Prompt grundsätzlich nicht mit zu viel Informationen anreichen, weil jedes weitere Wort, jedes weitere Zeichen könnte dein Endergebnis verfälschen. Sprich, eigentlich wären Bullet Points nicht schlecht zum Nutzen. Aber da muss man sich ein bisschen dran halten und eine gewisse Struktur eigentlich verfolgen. Du kannst zum Beispiel auch CSV-Dateien oder Excel-Dateien mit gern kannst auf Spalten, auf Ziele verweisen und sagen, was in diesen Zielen drinnen steht. Und das kann eine valable, gute Information sein, wenn du es in deiner Anweisung auch richtig brauchst. Wenn du einfach drauf losschreibst, wenn du keine Struktur hast, wenn du kein Vorgehen hast, dann ist es schwierig. Und dann hat es definitiv mehr, also kommt ein besseres Ergebnis raus, wenn du dich freier kannst ausdrucken in einem Fließtext.
Und vielleicht da aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung auch ein paar Tipps, wenn man dort prompten, weil Prompt ist ja eigentlich das Schlüsselelement, wenn man künstliche Intelligenz nutzt. Also sprich, ich stelle die Frage oder ich stelle das, wo ich entsprechend als Output möchte überkommen. Dass ich eigentlich immer ein Ziel nenne. Also was will ich in dem Sinn machen? Dann irgendwie einen Kontext haben. Oder? Also ich habe ein Ziel, dann habe ich Kontext. Dann eventuell habe ich eine Quelle, von wo, dass ich es will haben, eventuell. Und was ist meine Erwartung, oder? Also, die vier Sachen müssen in einem Prompt rein, aus meiner Sicht, das ist meine persönliche auch wieder Erfahrung, müssen irgendwie gegeben sein, damit ich qualitativ einen hochwertigen Output überkomme. Hast du da Ergänzungen, oder
würdest du mir das sagen? Ich kann Ergänzungen. Ich denke. Also, es gibt kein richtig oder falschen Prompt, vielleicht mal vorweg. Es gibt auch keine perfekten Prompts und es bringt auch nichts, euch irgendeinen Prompt-PDF downloaden mit Tausenden von Prompts. Grundsätzlich sollte eigentlich jeder Prompt in meinen Augen 5 wichtige Elemente enthalten. Das sind eigentlich 2, 3 Ergänzungen zu dem. Also das erste ist der Charakter. Welche Rolle nimmt eigentlich das Chat-System in der Konversation ein? Und da gibt's wie 2, 3, 4 verschiedene Möglichkeiten. Entweder du sagst, du sollst als ich agieren, dann hat's aber relativ wenig Informationen über dich und weiss nicht, wie du reagierst, weiss nicht, was für eine Persönlichkeit du bist, weiss nicht, was für eine fachspezifische Kenntnis du hast. Dann musst du relativ viel Infos mitgeben, damit's weiss, wie es entsprechend soll reagieren. Du kannst aber auch eine Fachspezialisierung sagen. Und da kommt's immer recht drauf an, was du sagst. Zum Beispiel, wenn du würdest behaupten, ChatGPT soll ein SEO-Spezialist sein, ist das Problem, es gibt über SEO keine wissenschaftlich fundierte, einheitliche Art und Weise, das zu machen. Und entsprechend kommt zum Teil recht der Schrott raus, weil sie natürlich wieder nur den Durchschnitt nimmt und weil der Grossteil einfach Schwachsinn labert, bös gesagt, kommt dann nichts Gescheites bei raus. Sagst du hingegen, du bist ein brillanter Mathematiker, da hat es sehr viele wissenschaftliche Dokumente drüber, dann ist das klar. Was man dann machen kann, um das noch ein bisschen besser zu machen, ist eins weiter zu gehen und sagen, ich nehme Fachpersonen-Spezialist. Zum Beispiel Rand Fishkin, das ist einer der Gründer von Moz, einer der grössten SEO-Tools. Oder Sebastian Erlebach, der ein deutsches Buch über SEO geschrieben hat und eigentlich sehr, sehr viel im deutschsprachigen Raum beigetragen hat, dass wir einen Schritt weiterkommen. Dann kann das sein, dass es besser funktioniert. Oder David Ogilvy fürs Texten. Oder Mr. Beast, wenn ich irgendwelche YouTube-Thumbnails designe oder whatever. Und der vierte, der finde ich eigentlich noch ein cooler Hack ist, du kannst aber auch ChatGPT in deine Zielgruppe prompten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, oder bei der persönlichen Transformation könnte ich sagen, ich prompte meinen Chef da rein und ich will eigentlich ein Gespräch mit meinem Chef machen oder mit meinem Mitarbeiter und will schauen, wie der Mitarbeiter auf das reagiert oder meine Zielgruppe und will schauen, wie eine Werbebotschaft ankommt. Ist ein bisschen tricky, weil du musst sehr viele Informationen haben, das wäre möglich. Und im zweiten hast du gesagt, setz das Ziel, was ist eigentlich so das Objective von dem Ganzen? Und mir sagen immer noch, setz deine Erwartungen mit drin, so wie du sagst, aber on top eigentlich noch integriere, wer ist eigentlich Zielgruppe? Also wenn du zum Beispiel, was sage ich mal, ein Newsletter willst machen, wo der Betreff eigentlich zum Öffnen anregt, dann integriere Zielgruppe noch drin und sage eben, der Betreff soll zum Öffnen anregen. Oder wenn du einen Slogan willst gestalten, dann sag, der Slogan soll zum Lachen oder zum Nachdenken anregen und gib die Zielgruppe entsprechend mit. Und dann kommst du ins Rule-Setting. Und im Rule-Setting gibst du Tonalität, den Schreibstil, Struktur und Vorgehen mit. Also du kannst auch ganze Abläufe machen, sagen Schritt 1 mach das, Schritt 2 mach das, Schritt 3 mach das, folgende Abfolgende. Du kannst aber auch Schweizerdeutsch schreiben lassen, also nicht Schweizerdeutsch richtig, sondern Schweizer Grammatik. Das heisst nicht, sagt Verzicht aufs Doppel-S oder schreib ohne Doppel-S. Das Large-Language-Modell funktioniert wie das menschliche Hirn. Und wenn ich sage, mach etwas nicht, also wenn ihr Kind habt und ihr sagt, mach das nicht, dann macht es in der Regel, sondern sagt, was es soll positiv machen. Und sagt dort, es soll mit der Schweizer Tastatur in helvetischer Schreibweise und Grammatik mit der Rechtschreibereform aus dem 2006 schreiben. Dann wird es meistens, das ist immer ein bisschen tagesformabhängig, auf scharfe S verzichten. Und dann zum Schluss, und oder nicht ganz zum Schluss, aber als vierter Punkt, aber eigentlich so als fließender Abschluss, ist es mega wichtig, dass ihr Beispiel mitgebt. Wenn ihr so also wollt, dass es euren Textstil imitiert, dann müsst ihr Beispiel von eurem Textstil und eurer Struktur mitgeben. Man sagt im sogenannten Shots, entweder ein Few-Shot, wäre eigentlich das Beste, es wäre so 3 Beispiele, ist aber je nachdem, wenn du viel hast, also viel Text willst du haben, ist es recht viel. Aber du kannst auch Dokumente oder Webseiten anhängen. Und zum Schluss so ein bisschen die Iteration fördern. Da gibt man so ein bisschen 2, 3 Inputs mit, sagt, stell mir eine Frage nach der anderen. Weil jedes Mal, wenn es die 5 Fragen aufs Mal stellt, kann es wie nicht mit dem arbeiten und kann die Folgefrage nicht anpassen auf die erste Frage. Oder gang Schritt für Schritt vor. Erklär mir jeden Schritt, begründe dir jeden Schritt, sodass man das Reasoning, was eigentlich im O1-Modell von ChatGPT schon mit dabei ist, kann forcieren. Oder auch so kleine Tricks wie, gebe $200 Trinkgeld. Oder gebe mir Level 2 Antworten. Das sind so ein bisschen die 2, 3 Tricks, wo man kann mitgeben oder sagen, atme tief durch. Das heisst so, hey, denke laut. Das sind so 2, 3 Sachen, wo man nachher vorwärts geht. Oder sagt, stell mir Fragen, wenn dir etwas unklar ist. Oder an was habe ich nicht gedacht in dem Ganzen und gib mir entsprechend Feedback und hinterfrag meine Antworten. Und dann wird das Ergebnis noch besser.
Spannend, ja. Ganz spannende Insights und Nuggets, die du jetzt noch mit auf den Weg gegeben hast, ja.
Also ich kann sonst einen Artikel von mir noch dir mitgeben für die Shownotes und dann kann ja, man voll. Sich das noch anschauen und abladen.
Absolut, sehr gerne, ja. Kannst du mir gerne durchgeben. Jetzt, du hast ja vorher auch mal von Automatisierung geredet, weil ich sehe dort ganz viel Potenzial, dass man gewisse Sachen automatisieren kann. Was, wie kann denn jetzt für ein Unternehmen, das sich so ein bisschen in diesem Thema möchte vertiefen, wie kann man den ersten Schritt so in die Automatisierung oder allgemein, vielleicht fangen wir weiter vorne an, wie kann ich mich strategisch 2025 im Bereich von der künstlichen Intelligenz in dem Sinn ausrichten oder danach ausrichten?
Also das Erste, was wir machen müssen, ist eine sogenannte Ideation-Phase. In der Ideation-Phase gehst du her und du musst zuerst mal schauen, wo kann KI etwas helfen? Weil KI ist nicht die Lösung von allen Problemen. KI wird euch nicht effizienter, nicht speditiver machen, nicht kostengünstiger, sondern KI ist jetzt das allererste Mal ein Investment und es kann in einem Jahr, zwei, wenn es integriert hat, besser werden. In der Ideation-Phase geht es darum, alle Prozesse zu verstehen und zu überlegen, an welchen Orten kann KI unterstützen. Es kann sein, dass ein Prozess, der 5 Schritte hat, nachher einen 10 Schritte mit KI hat, aber die Schritte werden in kürzerer Zeit mit weniger Abhängigkeiten durchgeführt. Und das kann sein, dass man die fünf zusätzlichen Schritte, die man hat, dass die immer noch vorhanden begleitet werden mit KI. Aber da geht's darum, mal einfach anzufangen. Und wenn man sieht, okay, das funktioniert, dass man sie dann in einen automatisierten Prozess mit integriert. Wenn wir jetzt anfangen zu automatisieren, passiert nämlich ein grosser Fehler. Wir werden nicht merken, wenn Fehler passieren. Wir werden nicht verstehen, was eigentlich passiert. Und das führt dann dazu, dass wir vielleicht irgendeinmal mal den Output immer schlechter werden bekommen und eigentlich so kein qualitativ gutes Ergebnis haben und dann wird uns das um die Ohren fliegen, weil irgendwelche Kundenfeedbacks schlecht sind oder whatever. Also KI zu Beginn nie blind laufen lassen, sondern zuerst langsam integrieren, noch viel manuelle Schritte mit integrieren. Und es kann sein, dass gewisse Prozesse einfacher werden. Vielleicht ist man für einen Draft, für einen Newsletter doppelt so schnell wie vorher oder dreimal so schnell. Oder Social Media Posts gehen in viel kürzerer Zeit. Oder vielleicht Reden schreiben gehen viel schneller. Aber ihr müsst zuerst investieren in eine Vorlage, in einen optimalen Prompt. Und dann müsst ihr immer sehr, sehr viel Qualitätskontrolle integrieren. Weil wir dürfen dem System am Anfang nicht zu viel glauben.
Ja, vor allem, ich sehe auch dort wieder Herausforderungen. Und zwar, wenn ich jetzt das implementiere, KI implementiere, aber meinen Ist-Prozess quasi wie nicht überdenken oder reflektieren, sondern ich tue den ergänzen mit künstlicher Intelligenz. Es gibt ein schönes Wort, oder? Wo heisst, wenn ich einen scheiß digitalen Prozess habe, ist der Output eigentlich, oder wenn ich einen scheiß Prozess habe, habe ich einen scheiß digitalen Prozess, so, oder? Also, am Schluss ist der Output nicht besser, nur weil du künstliche Intelligenz eingebaut hast. Aber das ist ja in sämtlichen Einführungen von Tools der Fall, ja. Oder?
Also, wir wissen auch jetzt, der qualitative Output ist im Schnitt um 20% tiefer. Weil man noch nicht dem, weil es noch nicht dem entspricht, wo wir gerne hätten. Das hätte aber meistens mit dem Input zu tun.
Genau. Spannend, ja. Und jetzt angenommen, wir hätten jetzt die Hausaufgaben gemacht. Erster Schritt wäre so quasi gemacht. Was wäre denn der zweite?
Also wenn wir wissen, was wir machen, dann in eine Schulung hineingehen. Und zwar, die Schulung, muss ich euch sagen, mache keine halbtägige Schulung, mache keine tägige Schulung. Ja, ich verdiene damit mein Geld und natürlich mache ich jetzt irgendwie Werbung, aber ich kann euch sagen, nachhaltig bringt es das nicht. Du musst im Moment, sage ich mal, wie so 4 Phasen durchlaufen. Zuerst mal geht es ums Mindset. Was ist KI überhaupt und was bedeutet das? Es ist eigentlich eine Blackbox. Wir verstehen es alle nicht und es ist irgendwie so eine magische Zauberkiste, wo irgendetwas rauskommt. Und dann geht es zuerst mal zu verstehen, was ist es eigentlich und wie wird es eingeordnet und wo ist es eigentlich in unserem Alltag integriert. Dann, in einem zweiten Schritt, wo quasi der zweite halbe Tag ist, geht es ein bisschen ums Mindset, damit umzugehen, wie promptet man richtig. Und dann muss man die Leute laufen lassen und dann müssen sie einfach mal machen. Sie werden sofort einen Uplift sehen, dass ihre Prompts und ihre Ergebnisse viel besser werden und finden das cool. Und dann kommt so der erste Schlussmoment nach 1 bis 2 Wochen, wo man sagt, ja, wo kann ich das jetzt integrieren? Und ich will jetzt eben meine GPTs bauen. Ich will meine eigenen kleinen Automationen machen. Und dann geht es eigentlich in einem zweiten Halbtag oder in einem dritten Halbtag, also im zweiten Tag dann, geht es darum, eben genau an dem zu arbeiten, die Cases zu nehmen, die sie gefunden haben und dann sagen, ja, schau mal, jetzt habe ich verstanden, aber wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das integrieren? Und dann gehst du eigentlich wirklich den ganzen Tag dahinter und optimierst eigentlich so gewisse Sachen und am Ende kommen wirklich coole Themen dabei raus. Der dritte Teil vom Ganzen, also wir haben Ideation, wir wissen, welche Prozesse und was wir wollen, wir gehen in die Schulung und wir haben Leute geschult. Der dritte Teil wäre ein regelmäßiger Austausch. Weil KI kommt ja in allen Bereichen vor, sei das HR, sei das in der Admin, sei das im Marketing, sei das in der IT, whatever. Und es geht darum, dass man sich austauschen von diesen Erfahrungen lernt. Weil wir sind eigentlich die Versuchskaninchen von all diesen Tool-Anbietern. Wir zahlen auch noch notabene nicht wenig Geld dafür, aber die wissen zum Teil selber nicht, wie damit umgehen. Und wir müssen uns untereinander austauschen, damit wir an ein möglichst, ich sag mal, konsequent steigerndes, besseres Ergebnis ankommen.
Ja, da haben wir noch einige Hausaufgaben, denke ich, vor uns.
Ja, das und vielleicht noch wichtig zum Anmerken, ja, Hausaufgaben, und wir müssen kulturell einfach schauen, das macht Angst, weil es nimmt uns Arbeit ab. Unser Jobmarkt wird sich verändern. Wir haben den grössten Teil im Moment White-Color-Jobs im Büro geschaffen in den letzten Jahrzehnten. Und wir werden durch die Systeme angegriffen, bös gesagt. Aber es kann uns qualitativ viel bringen, indem wir eben nicht mehr einfache, lästige Aufgaben selber umsetzen müssen.
Routineaufgaben eigentlich, genau.
Ja. Und ich sag mal so, der grösste Hebeleffekt habe ich wirklich so das weiße Blatt. Wenn ich etwas von einem weißen Blatt muss anfangen, es ist für unser Hirn eine Entscheidung zu treffen, sind die wichtigen oder sind die anstrengendsten Sachen für unseren Kopf. Und wenn wir hergehen können und wir haben einen Sparringspartner, der uns bei dem weißen Blatt helfen kann, das zu füllen, und das kann ein Large Language Modell in jeglichen Situationen mega gut. Sei das vom Fitness-Coaching über, ich baue mir einen Rattan-Lounge ist vielleicht schwierig, aber ich baue mir eine Lounge irgendwie im Garten mit Paletten, oder ich will irgendetwas streichen, ich will irgendwie ein Konzept machen, ich wollte irgendwie Zweitmeinung hinterfragen, ich wollte irgendetwas, es kann dir mega gut helfen.
Ja, das stimmt 100% zu. Chris, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft machen, ich sage jetzt mal, wir sind jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Dezember 24, wir sind Dezember 25. Wenn man so ein bisschen einen Ausblick macht, künstliche Intelligenz, was kommt so ein bisschen auf uns zu, beziehungsweise, klar, wir können nicht Kristallkugeln lesen oder Glaskugeln lesen, aber auf was können wir oder müssen wir uns gefasst machen?
Ich glaube, wir werden im 2025 ein bisschen enttäuscht. Und zwar, die technologische Entwicklung wird jetzt keine Quantensprünge mehr mit sich bringen für den Moment. Also wir wissen, dass wir nicht mit mehr Daten oder mit mehr Rechenleistung bessere Ergebnisse werden bekommen. Und wir werden enttäuscht, weil das, was mir oder was ganz viele Menschen da draussen versprechen, die sich da jetzt spezialisiert drauf haben, man wird merken, dass die Erwartungen, die geschürt werden, nicht erfüllt werden. Wir werden merken, wir werden Copilot implementieren, wir haben viermal so viel Kosten und der Output ist nicht viermal höher, sondern im Gegenteil. Und wir müssen uns ein bisschen, ja, es gibt den sogenannten Rebound-Effekt, von dem wir immer sprechen. Das ist, wenn wir einen Fortschritt machen, der in einer Skalierungsphase drin ist, dann tun wir eigentlich versuchen, immer wie mehr zu skalieren, mit der Hoffnung, dass wir schneller, besser, höher weitergehen, anstatt dass wir eigentlich mehr investieren in die sozialen Aspekte. Also wir merken aktuell, der Druck auf Mitarbeitende steigt, weil sie mit KI mehr Output sollen leisten. Und das führt dazu, dass die Frustration in Unternehmen extrem gross kann werden, weil von oben kommt der Druck immer schneller und besser werden. Und unten kommen wir gar nicht nachher, weil unser Hirn gar nicht in der Lage ist, mental die Kapazität eigentlich können zu stemmen. Und deswegen habe ich das Gefühl, 2025 könnte ein schwieriges Jahr werden, wenn man sich nicht durch den Prozess begleiten und sich Hilfe holt. Das klingt, als müsstest du irgendwie einen Psychologen oder so haben, aber das soll es eigentlich nicht sein. Aber dass man eigentlich Schritt für Schritt das angeht. Weil wir laufen zuerst daran her, dass wir das nächste Debakel von einem Tool bekommen. Das ist wie Excel, oder? Excel, wenn du in einem Unternehmen schaust, jeder und jede kann Excel, aber niemand kann es richtig. Und es ist ein verdammter Graus. Und die Dinge, es gibt so viel, wo in Excel organisiert ist, von Projekten und allem Möglichen. Es ist einfach schlimm. Und es ist nicht brauchbar. Und bei KI ist es noch viel gefährlicher, weil du musst einfach nur einen Satz reingeben und es macht dir irgendetwas. Und wir werden zuerst anfangen, dass alle den Output erhöhen, die ganze KI-Sachen machen und der Output wird immer wie schlechter, man kontrolliert nicht mehr, man schaut nicht mehr und das wird uns um die Ohren fliegen und das sollte es eigentlich nicht und das wird ich verhindern oder versuche ich irgendwie zu verhindern und das andere, wo natürlich kann sein im 25. Dezember, dass wir sehr viel mehr System haben, dass wir sehr viel mehr Möglichkeiten haben und dass es eben dann gleich nicht mehr ganz so einfach ist, in dem Ganzen Fuß zu fassen. Und auch da brauchst du wieder ein bisschen Unterstützung.
Also zum Thema Excel ist natürlich, das ist das beste CRM, ERP, alles Mögliche, was überhaupt gibt an Tools. Also das ist wirklich, das ist effektiv so. Wie könnte man dann die Leute eben, du hast schon gesagt, Schulungen ist eine Massnahme, zum ich sage jetzt mal, ein bisschen die Angstschwellen, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu minimieren.
Also, das muss in Schulungen gemacht werden. Also, ich habe jetzt das Jahr, habe ich ungefähr 35 Firmen Schulungen gemacht.
Okay.
mit diversen Leuten. Und was da wichtig ist, es darf nicht einfach nur wie Prompty sein, sondern es muss eben der kulturelle Teil und die Erwartungshaltung muss dort auch integriert werden.
Ja, spannend, ja. Ich denke, weitere Informationen findet man ja dann auf deiner Seite. Ich würde das auch gerade als Abschluss nehmen, Chris. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern möchtest mit auf den Weg geben?
Ja, ich möchte nicht Werbung für mich machen und meine Firma, sondern eigentlich in erster Linie Werbung für den Verband. Weil der Verband ist eine Initiative, wo sehr viel freischaffende Leute mit dabei sind, wo das Thema ans Herzen gewachsen ist, weil wir sehen, aber das hat einen grossen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das kann uns helfen, das kann euch auch gewisse Sachen kaputt machen. Weil am Ende vom Tag kommt es darauf an, wie wir so Technologie einsetzen. Wir können sie zum Guten und zum Schlechten einsetzen. Schlechte kommt sowieso, und fürs Gute müssen wir kämpfen. Und wir bieten für jegliche Interessierte, sei das Einsteigen, wo keine Ahnung haben von KI. Ich sage mal wirklich, wir haben eine Lebensmitteltechnologin, die hat angefangen, die ist so begeistert, die macht immer mit. Wir haben aber auch Entwickler, wir haben Professoren, wir haben Doktoren mit dabei im Bereich AI und wirklich breit aufgestellt. Wir möchten eine Plattform bieten, wo sich die Leute dazu austauschen können und möchten das Thema eigentlich auch politisch gut in der Schweiz verankern, weil wir sind ein super innovatives Land und wir wollen eigentlich weiterhin, dass die Schweiz so innovativ kann bleiben. Uns fehlt es einfach an den Ressourcen. Wir sind zu wenig Menschen in dieser Schweiz. Eigentlich genug für unsere Grösse vom Land, aber eigentlich zu wenig, um da irgendwie international zu konkurrieren. Aber wir sind eigentlich ein politisch stabiles Land, wo eigentlich sehr gute Diskussionen über das Thema kann führen, wo die Leute daran führen. Und wir haben eine super Infrastruktur im Bereich Ausbildung und Weiterbildung, wo wir das eigentlich können integrieren. Und wenn ihr da einen Beitrag leisten wollt, dann kommt in den Verband. Es gibt einmal in der Woche gibt's einen Weekly Call, wo wir alle News in einer halben Stunde besprechen und meistens dann noch einen Anwendungsfall oder das Tool vorstellen. Und es gibt Meetups, es gibt Vergünstigungen zu Events und so weiter und so fort. Also ist mit 150 Franken im Jahr keine Hexerei. Die einzige Art, also das Einzige, was ihr mit ihnen bringen neben dem Geld, ist, einmal im Jahr hat es eine GV, die ist online, da müsst ihr abstimmen über Themen, ihr müsst den Vorstand wählen, that's it. Aber ihr unterstützt eigentlich eine gute Sache, wo im Prinzip niemand irgendwo etwas daran verdient. Es geht wirklich rein darum, dass wir positivere digitale Zukunft für die Schweiz können gewährleisten.
Schön, Chris. Schönes Vorhaben. Muss man auch gerade überlegen, ob ich auch Mitglied werde.
Unbedingt. Spricht nichts dagegen.
Absolut. Chris, wie kann man dich erreichen?
Ey, ihr müsst mich googlen, ihr findet mich auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen habt, ungeniert Fragen stellen. Wenn ihr mal ein Input wollt zu einem Prompt, könnt ihr zu mir kommen. Oder auch im Verband. Wir haben einen Discord-Channel, wo man sich austauschen kann, Fragen und Antworten stellen. Und ja, Chris Baylor auf LinkedIn, beyond.ch, kimpact.ch. Ich glaube, wenn man mich googelt, dann führt kein Weg dran vorbei, finden.
Gut, Chris, weiss mal für deine Zeit. Mir hat Spass gemacht und wünsche dir ganz schöne Festtage in dem Fall.
Danke für mal, schön, dass ich hier da sein darf und auch da draussen. Ich wünsche allen schöne Festtage und auf ein gutes 2025.
Tschüss. Stopp. Hat dir der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn bitte und schicke ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter, wo du das Gefühl hast, die könnten davon profitieren. Die Bewertung vom Algorithmus hängt sehr mit eurer Interaktion ab und der Algorithmus schlägt dann natürlich an potenzielle neue Zuhörer vor. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen spannenden Gast hast, den du gerne würdest wollen, in diesem Podcast hören, dann bin ich immer offen für Empfehlungen. Du kannst mich unter stefano@reka.consulting kontaktieren und mir eine Mail schreiben und sagen, hey, kontaktiere doch mal den Gast. Und wer weiß, vielleicht ist ja das der nächste Gast in einer Folge, die du wirst anhören. Ich möchte dich an dieser Stelle auch dazu ermutigen, mich auf LinkedIn zu kontaktieren, dich mit mir zu vernetzen. Dort tue ich wöchentlich spannende Beiträge zu verschiedensten Themen, um die digitale und die persönliche Transformation und die Herausforderungen für KMUs zu posten. In diesem Sinne, merci vielmals, dass du bis zum Schluss zugelassen hast und ganz einen schönen Tag.